Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Historikerin Professor Dagmar Freist, die mit Kollegen zusammen ein Riesenüberraschungsei auspackt. In rund 4000 Kisten lagern nämlich Briefe, Zeichnungen, Handelskorrespondenzen, Tagebücher, Noten. Und die stammen alle von Schiffen, die vor mehreren hundert Jahren gekapert wurden. Herzlich willkommen, Frau Freist.
Guten Morgen.
Frau Weiß, Stoff für die nächsten Jahre Forschung haben Sie mit 4000 Kisten sicher genug. Aber was haben Sie denn zuletzt Tolles ausgepackt?
Ja, also eines der letzten Objekte in diesem Fall, die ich ausgepackt habe, ist ein kleines, ledereingebundenes Notizbuch aus dem 17. Jahrhundert. Wir wissen nicht genau, wer das hinterlassen hat, aber das Berührende an diesem Notizbuch ist, dass dort eine Schiefertafel eingebunden ist. Das war ganz üblich. Und auf dieser Schiefertafel ist noch ein Kreideeintrag zu lesen. Das heißt, dieses kleine Notizbuch verdeutlicht eigentlich das Besondere an diesem Archivbestand, nämlich diese Momentaufnahmen, das Material, die Briefe, die Dokumente, die Sie schon genannt haben, die waren eigentlich auf der Reise von einem Adressat zum anderen und wurden durch eine solche Kaperung konfisziert, gekapert und praktisch mitten aus dem eigentlichen Objektleben, aus einer solchen Objektbiografie herausgerissen. Und in diesem Fall, glaube ich, ganz schön symbolisiert an diesem Notizbuch und diesem Kreideeintrag, der 200 Jahre, fast über 200 Jahre überlebt hat, auf dieser Schiefertafel. Das hat mich absolut berührt.
Und was steht denn drauf? Also wenn das so mitten rausgerissen ist aus dem Leben, dann wusste ja der Besitzer überhaupt nicht, dass wir das 200 Jahre später mal zu lesen kriegen. Was steht denn drauf?
Ja, also diese Schiefertafeln hatten ganz unterschiedliche Funktionen. In diesem Fall waren es einfach Notizen über die Seereise, über das Wetter, also letztlich was sehr Alltagshistorisches, aber das ist auch ein weiteres Kennzeichen dieses Bestandes.
Schiffe versenken, das tun Seemächte in Kriegszeiten gerne. Viel mehr hat man aber davon, wenn man Schiffe kapert und das, was drin ist, beschlagnahmt. Und die Historiker haben viele hundert Jahre später auch was davon, wenn sie nämlich die Dokumente in mühseliger, aber wohl auch beglückender Kleinarbeit auspacken, sichten und einordnen. All das macht Dagmar Freist, Professorin für die frühe Neuzeit an der Uni Oldenburg, im Rahmen des groß angelegten Forschungsprojekts Price Papers, Prisenpapiere. Komischer Begriff, Frau Freist. Was meint das genau?
Also der Begriff Prisenpapier, oder wir benutzen in der Tat den Begriff Price Papers, weil unser Projekt auch international aufgestellt ist und auch englisch präsentiert werden wird über unsere Website. Also Prisenpapiere, um bei dem deutschen Begriff zu bleiben, ist der Ausdruck für eine rechtmäßige Beute im Rahmen von Seekriegen, und zwar in einem Kaperverfahren. Es war völlig legitim, ein feindliches Handelsschiff oder auch ein Schiff, das nur feindliche Güter, also Waren verfeindeter Mächte transportierte, anzuhalten, zu kapern. Und dann alles Material, was sich auf diesem Schiff befand, wenn sich also dieser Verdacht erhärtete, herunterzuholen und in das Prisengericht, also in unserem Überlieferungsfall, nach London zu bringen, um dann nochmal durch genaue Untersuchung die Legitimität dieses Kapergeschehens überprüfen zu lassen.
Jetzt haben Sie zweimal gesagt Legitimität, und Sie haben ja wirklich meine klassische Kinderbuchvorstellung von der Seeräuberei komplett ausgehebelt. Ich dachte, da kommt eine Piratenhorde, entert das Schiff und schwingt sich von Mast zu Mast. Aber das scheint ganz anders gelaufen zu sein. Sehr ordentlich, legal, ja, abgesichert kam da der Captain als Erster an Bord und sagte, Sie sind hiermit gekapert.
Ja, in der Tat. Also sehr ritualisiert, sehr ordentlich, nach festen Regeln. Es war selten mit Blutvergießen verbunden, und so ein Schiff, das im Begriff war, gekapert zu werden. Und die Besatzung vor allen Dingen wusste genau, was passierte. Also man kannte die Regeln. Das Spannende ist, dass häufig Kapitäne mindestens zwei Sets von Schiffspapieren zur Hand hatte, um nochmal zu versuchen, so einer Kaperung zu entgehen, indem versucht wurde, ja, Neutralität vorzutäuschen, also sozusagen das Set B eines dann nicht verfeindeten Schiffes vorzulegen, also so eine Neutralität vorzutäuschen. Es war ein ganz geregeltes Verfahren, also der Kapitän des Kaperschiffes und die Mannschaft gingen an Bord, untersuchten zunächst die Schiffspapiere, stellten erste Fragen, und wenn beispielsweise oft schon am Bau eines Schiffes die Herkunft gesehen werden konnte, dann an den Schiffspapieren die Besitzer des Schiffes darauf verweisen konnten, dass dieses Schiff einer verfeindeten Macht angehörte, dann wurde das Material runtergeräumt, denn es hatten zum Beispiel Kaufleute die Möglichkeit, wenn sie die Ware auf einem solchen gekaperten Schiff transportiert hatten, Klage zu erheben und zu sagen, schön und gut, das Schiff mag verfeindet sein, aber ich gehöre einer neutralen Macht an. Ich komme beispielsweise aus Bremen oder aus Hamburg. Ich möchte meine Ware zurück.
Sie sprechen von zwei Sorten Papieren. Heißt das, die einen, die wirklich sagen, was drauf ist, und die andere, die sagen, Edge, ich fahre unter Hamburger Flagge, auch wenn ich ein Franzose bin, und damit darf mich ein Engländer nicht angreifen, oder wie?
Ja, in der Tat. Also es wurde damit gerechnet, dass eine Kaperung erfolgte. Das wussten alle. Das wussten übrigens auch die Briefeschreiber, die damit rechneten, dass ihre Briefe nie oder gegebenenfalls nicht ankommen konnten. Mhm. Und ein Kapitän hatte nicht immer, aber konnte durchaus eine zweite Variante an Unterlagen zumindest probeweise vorlegen und dann versucht wurde, das auszuhebeln. Es gab so eine Erstbefragung der Schiffsmannschaft am nächstgelegenen Hafen. Mhm. Da wurde das Schiff dann hingeschleppt, um die Herkunft dann nochmal sich bestätigen zu lassen.
4000 Kisten. Also das muss ja geradezu ein Sport gewesen sein, Schiffe zu kapern. 4000 Kisten, weiß man, wie viele Schiffe dahinter stehen, die Opfer waren?
Ja, wir rechnen im Moment so von den Schätzungen, von den Zählungen, die wir auch in der Projektvorbereitung mit den National Archives zusammen vorgenommen haben, mit ungefähr 35.000 Kaperungen.
35.000?
Ja.
Vom kleinen Boot bis zum großen Segelschiff?
Also nicht unbedingt kleine Boote, also die Zielgruppe waren Handelsschiffe, also Merchant Ships, Handelsschiffe vor allen Dingen. Also nicht so ganz kleine Schiffe, sondern Schiffe, die Waren transportierten, weil eine Zielsetzung dieser Kaperung darin bestand, die kriegsführenden Mächte auch im Handelskontext zu schwächen und zu irritieren.
Mhm. Nun haben Sie natürlich alles Mögliche vor sich, Notizbücher, Zeichnungen, Tagebücher, Briefe, Handelsprotokolle. Was sind das für Briefe, mit denen Sie sich da gezielt beschäftigen, und wie ist das für Sie, wenn Sie so einen alten Brief aufmachen?
Das Besondere besteht darin, dass es hier nicht nur die Überlieferung von gebildeten Schichten ist, sondern dass wir Briefe von ganz einfachen Frauen, Männern, auch Kindern haben, die normalerweise den Weg gar nicht in ein Archiv gefunden hätten. Das ist die Tragik auch so etwas dieses Bestandes. Sind ja alles Briefe, die nie den Empfänger, die Empfängerin erreicht haben. Und dann, weil sie vielleicht auch nicht für relevant gehalten worden sind, weil es sehr schlichte Briefe, teilweise sehr kurze Mitteilungen, ich lebe noch, wie geht es dir, hoffentlich sehen wir uns wieder, beinhalten, aber natürlich so etwas ausdrücken über die Befindlichkeit.
Also ein ganzes Kompendium des Lebens. Ich habe vorab ein bisschen gelesen, da fragen Väter nach Kindern, die sie nie gesehen haben, weil sie nach der Abfahrt geboren wurden, und ein ziemlich praktisch veranlagter Missionar bestellt zu Hause einen halben Gemüsegarten in Form von Sämereien aus der Heimat. Also jedes Dokument erzählt eine eigene Geschichte. Welche Briefe haben Sie denn ganz besonders bewegt, vielleicht auch entsetzt, vielleicht auch frösteln lassen?
Ich möchte vielleicht zwei herausgreifen. Ein Brief, der exemplarisch steht für die Geschichte der Juden in der frühen Neuzeit, die Diaspora-Situation, die uns ja durchaus vertraut ist, das Vertriebenensein und den Versuch, sich über Kommunikation. Und der Brief, an den ich gerade denke, der stammt von einem sephardischen Juden in der Karibik. Er schreibt nach Marokko an einen Bruder. Und dieser Brief drückt wirklich das Gefühl des Vertriebenenseins in einer solchen Alltagsperspektive aus, die ich so bisher noch nicht gelesen habe. Ein anderer Brief, der mich in der Tat sehr, sehr berührt hat, auch immer noch, ist ein Brief eines Vaters an seine Kinder. Der Vater ist ein Franzose, lebt in der Karibik mit seiner Familie, seiner schwangeren Frau, und die beiden kleinen Kinder im Alter von 4 und 5 Jahren werden auf einem Schiff zurück nach Frankreich geschickt. Das war durchaus üblich, um in Frankreich dann zur Schule gehen zu können.
Also Kinder als Alleinreisende auf großer Fahrt, zum Teil quer über den Atlantik. Ist ja ganz erstaunlich.
Es ist vielleicht eine Gouvernante oder irgendjemand mitgereist, aber es waren nicht die Eltern. Es war nicht unbedingt möglich, allein aus finanziellen Gründen dann wirklich jemand zu bezahlen und zu beauftragen, die Kinder zu begleiten. Man hat sie auf ein Segelschiff gesetzt, um die Schulausbildung, wie gesagt, im Heimatland, in diesem Falle Frankreich, zu genießen. Und das Nette vielleicht noch an diesem Brief, auch dieses Persönliche und Emotionale, der Vater fragt dann, zählt die ganzen Früchte der Karibik auf, die die Kinder kennen, mit denen sie groß geworden sind, und fragt dann, habt ihr schon bei euren Cousins und Cousinen Kirschen probiert? Äpfel, Birnen, was schmeckt euch eigentlich besser? Und dann zitiert er noch den kleinen Bruder, der in der Karibik bei den Eltern geblieben ist, in der Babysprache, und sagt, möchte auch nach Frankreich, ich vermisse meine Geschwister. Also ganz wonnig. Das berührt einen sehr, denn man muss wissen, Diese sorgenvolle Briefe des Vaters sind ja nicht angekommen, sie sind gekapert worden. Wir können im Moment nicht sagen, ob wir je herausbekommen, wer diese Kinder waren und ob sie angekommen sind. Es sind so Momentaufnahmen.
Post aus dem Meer, 3 Millionen Dokumente von gekaperten Schiffen aus dem 17., 18. Jahrhundert vor allem liefern Informationen über diese Zeit. Dagmar Freist erzählt uns davon. Und Frau Freist, nun sind wir ja wirklich nicht arm an Briefen aus dem 17., 18. Jahrhundert. Was haben denn diese Prisenpapiere, diese Prize Papers, was andere Papiere so nicht zu bieten haben? Denn Tagebücher, Briefe, auch von Vätern an Kindern, die gibt es doch zu allen Zeiten. Was ist das Besondere?
Also das Besondere ist, dass diese Briefe sich nicht einer Nation alleine zuordnen lassen. Wir haben natürlich Briefe von Niederländern geschrieben oder in deutscher Sprache von Herrenhutern etwa, sondern dass diese Briefe in globalen Entstehungskontexten zu verorten sind. Das heißt, sie berichten von Orten, die nicht unbedingt die ursprüngliche Heimat der Briefeschreiber ausmachen und daher auch immer von Erfahrung von Fremdheit, von Irritation, von irgendwo anders sein und den Kontakt nach Hause pflegen zu wollen. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit. Eine zweite ist die soziale Heterogenität, die hier überliefert ist. Also Frauen, Kinder, ganz einfache Leute.
Also Hans Dampf und Lieschen Müller statt Kaiserkönige und Diplomaten?
Ja, so könnte man das salopp zusammenfassen.
Gibt es eigentlich Themen, die sich durchziehen, also zum Beispiel Migration, die es ja damals dann offenbar auch schon gegeben hat, in andere Richtungen, als wir sie heute haben?
Ja, Migration auf jeden Fall, und zwar im Kontext, das darf man nicht vergessen, der europäischen Expansion und auch des Kolonialismus. Aber Migration, die ganz neue Gruppen in das Blickfeld rückt, als die, die man vielleicht normalerweise mit europäischer Expansion und auch Kolonialismus verbindet. Nämlich nicht nur Amtsträger etwa von Kolonialmächten, Soldaten, Seeleute, sondern auch Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen und gar nicht unbedingt als Angehörige einer Nation mitreisten. Kleine Händler, Familien, Handelsgeschäfte, Missionare, Kinder, Familien, Alleinreisende. Also eine ganz bunte Gesellschaft, wenn man so will, von Reisenden, von Migranten, die oft aus Armut loszogen. Aber natürlich auch die Hoffnung auf irgendwelche Bereicherung in den Kolonien.
Und die Armutsmigration auch aus Gegenden, die man vielleicht gar nicht so innerlich auf der Pfanne hat, sage ich mal. Also aus Thüringen sind Menschen aus Armut, weil sie nichts zu essen hatten, auf solchen Schiffen gewesen, um dann nach Surinam zum Beispiel zu kommen. Also in ein für sie gelobtes Land, von dem sie gar nichts wussten, einfach nur weg von zu Hause. Schafft das Verbindungen, wenn Sie heute Berichte lesen von Flucht und Vertreibung? Sagt uns das was für heute?
Also es sagt einem insoweit etwas, als deutlich wird, dass Migration nicht ein Phänomen des 21. Jahrhunderts allein ist, dass Migration immer zu jeder historischen Epoche eine Herausforderung dargestellt hat, dass Migration nie eine Einbahnstraße nach Europa, wie es heute gerne dargestellt wird, gewesen ist, sondern Migration auch eine andere Richtung durchaus gehabt hat. Was man sich, glaube ich, immer wieder klar machen muss, wenn man die europäische Expansion, den Kolonialismus des 16., 17. und auch noch 18. Jahrhunderts sich vor Augen führt, dann ist es eine europäische Verantwortung im Umgang mit den Ländern und auch der Ausbeutung, wenn man sich Migrationsbewegungen heute ansieht, insoweit als Staatsbildung, als wirtschaftliche Eigenständigkeit, je nach Perspektive durchaus, das kann man, glaube ich, so sagen, auch unterbrochen worden sind durch die europäische Expansion in anderen Teilen der Welt.
Warum, Frau Freist, sind die Papiere eigentlich ausgerechnet in London? Rotterdam und Hamburg sind oder waren doch damals auch schon wichtige Hafenstädte.
Also die waren in London, weil in London eines der bedeutenden Admiralitätsgerichtshöfe saß, also die Gerichte, die darüber befinden sollten, ob die Kaperung wirklich rechtmäßig gewesen ist. Und deshalb hat das Admiralitätsgericht in London alle Dokumente aufgehoben. Es konnte nämlich durchaus sein, dass jemand diesen Prozess beanstandet hat und verlangt hat, dass die Dokumente zurückgegeben wurden. Und es sind durchaus auch einige Dokumente zurückgegeben worden, wenn also ein Kaufmann etwa nachweisen konnte, dass er mit diesen ganzen verfeindeten Mächten nichts zu tun hat. Aber grundsätzlich wurden die Dokumente aufbewahrt und in anderen großen Städten, diese erwähnten Hafenstädten, ist das Material nicht aufgehoben worden, ist einfach nicht Teil des Archivbestandes geblieben.
Es handelt sich um ein großes europäisches Forschungsprojekt mit Knotenpunkt London. Brexit?
Ja, die Frage wird mir oft gestellt, aber das Schöne ist, dass der Brexit uns in hier sozusagen keinen Strich durch die Rechnung machen wird, weil wir auf der Ebene von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten und dieses Projekt und auch der Bestand verstanden wird als ein europäisches gemeinsames Kulturgut. Das ist die Grundlage für die Finanzierung, die dieses Projekt durch die Union der Akademien der Wissenschaften in Deutschland erfahren hat. Also eine deutsche Förderung, von der kann der Brexit sozusagen, was die Förderung betrifft, keine Probleme bereiten.
Also Sie sind sicher, dass Sie nicht noch ein Visum brauchen, um weiter zu forschen?
Okay, soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Es kann doch sein, dass die Reiseroute etwas umständlicher wird. Aber davon gehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht aus.
Dagmar Freist lehrt und forscht als Professorin für die frühe Neuzeit an der Uni Oldenburg. Nun erstreckt sich die frühe Neuzeit für Historiker vom späten Mittelalter bis zum Ende der Französischen Revolution. Habe ich brav nachgelesen. Das ist ein erschreckend großer Zeitraum.
Ja.
Nun haben Sie ja viel Freiheit, um auszuwählen, womit Sie sich besonders intensiv befassen wollen. Wie muss denn ein Thema sein, dass Sie sagen, das ist meines?
Das ist eine spannende Frage. Also was meinen eigenen wissenschaftlichen Werdegang und meine Themen betrifft, dann war das ein Zufall vielleicht, aber dann auch nicht wirklich. Ich erinnere mich an ein Seminar an der Universität Heidelberg. Dort habe ich ein Jahr lang studiert zum englischen Bürgerkrieg. Und mich hat in diesem Seminar unglaublich fasziniert, wie über Medien, über Flugschriften, über Holzschnitte die politischen und religiösen Konflikte der Zeit 17. Jahrhunderts vermengt wurden und wie man versucht hat, über religiöse Deutung der Welt politisches Handeln zu beeinflussen und auch das Verständnis der Welt, der Dinge, die so passierten, über religiöse Deutung mitzuprägen. Mhm. Und über diesen Zugang bin ich eigentlich immer wieder zu der Frage gekommen, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, inwieweit Religion sinnstiftend war, was religiöse Differenzen mit Menschen gemacht haben, mit Gesellschaften in der Vergangenheit und in der Gegenwart machen. Und so hat sich als roter Faden immer wieder diese Frage, ja, religiöser Differenz, religiöser Deutungsmacht, Ansprüche zu deuten über religiöse Einstellungen hindurchgezogen.
Religiöse Deutungen, die kennen Sie ja von Kindheit an. Sie sind groß geworden in einem Pastorenhaushalt, Frau Freist. Du ganz klassisch, viele Kinder, ständig klopft einer und jede Weihnachten Hausmusik?
kann ich nicht völlig widersprechen. Also wir sind vier Schwestern. Ich bin die Älteste. Wir sind durchaus, ja, ist die Frage, was traditionell bedeutet, sind natürlich auch Klischees. Also wir sind in einem Pfarrhaus groß geworden, in dem meine Mutter, die sehr jung geheiratet hat, die musikalische Gestaltung eigentlich des Gemeindelebens ganz stark mitgeprägt hat. In der Tat gab es Hausmusik, ja.
Das haben Sie gespielt?
Klavier und später auch Orgel. Aber was glaube ich, ich weiß nicht, ob es traditionell ist oder nicht, unser Elternhaus war gleichzeitig sehr politisch. Wir haben sehr viel diskutiert. Es gab, glaube ich, kein Mittagessen, an dem nicht über entweder historische Zusammenhänge oder politische Gegenwartsfragen intensiv diskutiert wurden. Das hatte uns, glaube ich, alle vier sehr geprägt.
Waren Sie ein Fan von Papas Predigten?
Ja, das sage ich ganz offen. Und zwar deshalb, weil die Predigten meines Vaters eigentlich historisch situiert waren. Das heißt, er hat historische Zusammenhänge fruchtbar gemacht, um Erzählungen der Bibel ja verständlich zu machen oder auch in die Gegenwart zu übersetzen. Mhm. Also keine Wortgläubigkeit, wenn man so möchte, sondern ein Versuch, die Erzählungen der Bibel aus dem historischen Kontext heraus zu verstehen und dann auch zu vermitteln. Das hat mich absolut fasziniert.
Also das Interesse an geschichtlichen Zusammenhängen schon früh. Nun ist ja Theologie auch eines der umfassendsten Fächer, was man haben kann. Geschichte, Philosophie, Psychologie, Sprachen, alles mit drin. Der Vater soll aber, wurde mir hinterbracht, auch souverän über den Zweitaktmotor referiert haben. Zur Freude seiner Kinder oder eher nicht?
Also durchaus zur Freude, wir waren immer amüsiert, aber wirklich verstanden, also habe ich das zumindest wirklich nie, aber er hat es immer wieder versucht. Er war begeistert, was so diese alten Autos betrifft und wie so ein Motor funktioniert. Das hat er uns durchaus, wenn er nicht historische Zusammenhänge erläuterte, auch erläutert. Das fanden wir einfach sehr nett.
Haben Sie denn selbst geschwankt zwischen einem theologischen und einem historischen Beruf? Sie haben uns erzählt, dass die religiöse Toleranz in Ihrer Forschung immer eine besondere Rolle gespielt hat. Das erzählt ja auch womöglich etwas über Sie selbst, über eine eigene Suche.
Ja, also ich habe sehr kurz einmal nachgedacht, ob ich eventuell Theologie studieren möchte. Habe das, glaube ich, auch einmal, aber eher aus inhaltlichem Interesse, ein Semester lang belegt. Aber mein Herz hat dann doch sehr schnell für die Geschichtswissenschaft geschlagen. Also von daher war das nie eine wirkliche Entscheidung gewesen für oder gegen die Theologie, sondern immer für die Geschichte.
Mhm. Ich frage das auch deshalb, weil Sie ja nicht nur 4000 Kartons derzeit durchforsten und damit wohl noch lebenslang zu tun haben, sondern weil Sie auch Mitglied des Kirchentagspräsidiums sind. Setzt sich da was Familiäres fort?
Auf gewisse Art schon. Also als ich gefragt worden bin, ob ich bereit wäre zu kandidieren und dann im Oktober 2015 in das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages gewählt worden bin, da hat sich für mich so gewissermaßen ein Kreis geschlossen und ich an frühere Tätigkeiten wieder angeknüpft. Das war schon ein bedeutender Moment für mich, das war mir sehr bewusst.
Und was machen Sie da genau?
Also im Kirchentagspräsidium gibt es ja unterschiedliche Aufgaben, die generelle Rolle des Kirchentagspräsidiums besteht darin, die jeweiligen Kirchentage vorzubereiten, Themen zu sondieren, zu überlegen, welche großen politischen, gesellschaftlichen Fragen gerade anstehen und wie man die sozusagen durch einschlägige Referenten und Referentinnen der breiten, interessierten Öffentlichkeit nahebringen kann und auch zum Nachdenken über unsere Gegenwart anregen kann.
Und was machen Sie da genau?
Also das ändert sich jedes Mal im Reformationsjubiläum, also Kirchentag dann 2017, da hat der Kirchentag kooperiert sozusagen mit dem Reformationsjubiläum, habe ich mich vor allen Dingen mit Fragen religiöser Pluralität befasst und habe kleinere Veranstaltungen angeregt, die sich eben genau mit dieser Frage entweder aus einer Perspektive des Theaters auseinandersetzt oder eher über Podiumsdiskussionen. Vielleicht ein Beispiel, wir haben ein Theaterstück auf den Weg gebracht und angeregt, das historische Quellen zu verschiedener religiöser Vertreter, also in diesem Fall waren das Mennoniten, Protestanten, Katholiken, Calvinisten, noch eine kleinere radikale religiöse Gruppe, zum Sprechen gebracht hat und haben dann so Szenen inszenieren lassen und das aufgeführt.
Mhm, da hat sich's wieder gemixt, ne? Die Geschichte und der evangelische Glaube dann auch, oder?
Ja.
Mhm. Also insofern doch Nachwirkungen eines Elternhauses in gewisser Hinsicht.
Ja, aber man geht dann doch ja auch seinen eigenen Weg. Also man ist sicherlich durch sein Elternhaus und seine Kindheit geprägt, aber nicht so, dass man das sozusagen dann in irgendeiner Form wiederholt, sondern ich glaube, man gestaltet das auch immer wieder neu und anders.
Sie haben uns im Vorfeld erzählt, Frau Freist, in Deutschland hätte ich nie promoviert. Das klingt sehr energisch. Wie das?
Ja, das klingt jetzt wirklich sehr radikal, wenn Sie das wiederholen, aber in der Tat, das formuliere ich so. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich in England an der Universität Cambridge ein ganz anderes Umfeld gefunden habe. Dort war die Geschichtswissenschaft sehr offen, sehr inspirierend, sehr interdisziplinär aufgestellt, sehr europäisch, sehr theorieorientiert. Während ich in Deutschland, ich habe in Freiburg und Heidelberg studiert, also schon an sehr interessanten Orten, wo ich auch interessante Seminare selbstverständlich erlebt habe, die Geschichte doch aus meiner Wahrnehmung damals traditioneller war. Eine Ausnahme bildet vielleicht die ersten Ansätze zur Alltagsgeschichte und Mikrohistorie, die ich in Freiburg erleben konnte, das war schon was Spannendes. Mhm. Aber in England kam ich in eine Zeit, als ich das erste Mal dorthin ging zum Studieren, in der Frauen sich sehr stark einmischten an der Universität. Das war in Freiburg und Heidelberg weniger der Fall. Es war ein sehr männerdominiertes Fach an beiden Universitäten. Also man hatte mehr Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen. Und dann sind es manchmal Zufälle. Ich war in Cambridge also gerade angekommen und hatte mein Zimmer bezogen in einem der Colleges. Ich war im Clare College und lernte dann schon am ersten Abend Robert W. Scribner kennen, einer der bedeutendsten Reformationshistoriker, der leider viel zu früh verstorben ist. Und über diese erste Begegnung entwickelte sich eigentlich von Anfang an eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit wieder zu dieser Frage Religion, gesellschaftliche Bedeutung.
Haben Sie sich in Großbritannien auch schlicht besonders wohl gefühlt, jenseits der Wissenschaft?
Ja, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich habe einen ganz spannenden Freundeskreis gehabt. Für mich war das College-Leben zu der Zeit genau das Richtige. Ich habe von Anfang an Freundschaften geschlossen, quer über meine eigenen Fächergrenzen hinweg. Das war an der Deutschen Universität eher so auf mein Fach beschränkt. Eine Ausnahme vielleicht die evangelischen Studentengemeinden, in denen ich mich von Anfang an engagiert hatte. Da kam man mit Leuten zusammen, auch aus anderen Fachkulturen. Aber in England, so in diesem College-Leben, sowohl internationaler, viel internationaler als Freiburg und Heidelberg Ende der 80er Jahre und viel interdisziplinärer. Mhm. Leute mit ganz anderen Fachkulturen. Das fand ich unglaublich spannend.
Nun ist Cambridge ja auch eine sehr, sehr gute Adresse in Großbritannien. Wie sind Sie da rangekommen?
Das war Zufall und Ziel. Also Ziel insoweit, dass ich aus irgendeinem Grund irgendwann unbedingt nach Cambridge wollte. Und Zufall, die Universität Heidelberg hat einen Austauschplatz mit Cambridge Clare College gehabt. Und es gab sozusagen den oder die Heidelberg Exchange. Und ich hatte das gelesen und fragte immer wieder nach, wann kann ich mich denn bewerben? Und es tat sich nichts und es tat sich nichts. Und als ich dann mal wieder nachfragte, war die Auskunft, heute ist der englische Kollege da. Gehen Sie bitte dort und dort um die Uhrzeit hin. Er wird Sie interviewen. Das war am gleichen Tag. Ich war überhaupt nicht vorbereitet, aber natürlich total aufgeregt, habe dieses Interview geführt und bekam am nächsten Tag die Nachricht, ich hätte jetzt diesen Austauschplatz. Also es war unglaublich unkonventionell und so landete ich das erste Mal in Cambridge, in Clare College. Mhm. Und danach war ich so begeistert, dass ich einfach nur zurück wollte und die Frage war, was muss ich tun? Ja, dann, ich war mit dem Studium fertig, Promotion und so bin ich dann dem Thema weitergefolgt, das mich zu der Zeit schon fasziniert hat, nämlich der englische Bürgerkrieg und bin mit diesem Thema dann nach meinem Staatsexamen an der Uni Freiburg direkt nach England zurückgegangen.
Ist denn von der Lebensart aus dieser Zeit in Cambridge, von diesem Studium und diesem Umfeld, im internationalen, aber auch der englischen Lebensart, was in der Familie Freist kleben geblieben? Und sei es Tee statt Coffee oder irgendwas?
Nee, Kaffee ist schon für uns alle, glaube ich, relativ wichtig. Mein Mann ist da eine kleine Ausnahme. Ich würde das gar nicht jetzt unbedingt auf Cambridge beziehen, sondern wir haben danach ja noch mal länger in London gelebt und London hat uns eigentlich mehr geprägt. London ist offener. Cambridge muss man sehen, auch die Uni ist eine sehr elitäre Einrichtung. Das würde ich heute durchaus kritisch sehen, etwas anders bewerten. Für mich war das damals aus unterschiedlichen Gründen genau der richtige Ort zur richtigen Zeit. Aber unsere Familie hat dann eher London geprägt. Dort haben wir in einem Stadtteil sehr international gelebt, sind bewusst nicht nach Richmond in den deutschen Stadtteil gezogen. Wir wollten wirklich Teil dieser Stadt werden. Wir haben heute noch sehr enge Kontakte. Einige unserer englischen Freunde und Nachbarn sind die Paten unserer Kinder. Auch unsere Kinder untereinander sind im Kontakt, also da hat sich einfach ja familiäre und freundschaftliche Beziehungen bis heute gehalten und sind gewissermaßen an die nächste Generation weitergegeben worden. Das finde ich sehr, sehr schön.
Das heißt, Familie Freist ist auch ein Beispiel für Festland und britische Verbindungen. Wie ist denn da die Stimmung im Moment, wenn Sie sich in Ihrem Freundeskreis umhören? Ich habe die letzten Tage sehr viel BBC gehört und aus den Diskussionen um den Brexit, das war ja zum Teil Realsatire, was da abging. Was wird Ihnen denn so übermittelt?
Also die Freunde teilen eigentlich das Bedauern, dass England nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Aber sie finden natürlich auch andere Stimmen in England. Unser eigener Freundeskreis bedauert das extrem, auch unsere Projektpartner. Da kann man nicht wirklich sehr viel hinzufügen.
Nochmal kurz zurück, Frau Freist, zu dem Schiffsinhalt, zu den 4000 Kisten, die Sie voraussichtlich ja Ihr ganzes restliches Forscherleben beschäftigen werden. Das ist ein internationales Projekt, sehr vernetzt. Wie arbeitet man da eigentlich praktisch zusammen? Also wer freut sich mit, wenn jemand einen besonderen Fund gemacht hat? Wie oft sieht man sich? Wie geht das ganz praktisch?
Also wir sind regelmäßig in England. Wir haben mindestens einmal in der Woche eine Skype-Konferenz. Wir treffen uns regelmäßig zu Workshops. Und wenn ich wir sage, dann ist das auf der einen Seite mein Team junger Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen in Oldenburg, international zusammengesetzt. Und dann unsere Partner an den National Archives. Darüber hinaus zwei Fotografinnen, die für uns arbeiten, die wir eingestellt haben für das Projekt. Und auch da ist es uns gelungen, darüber freue ich mich sehr, dass sie Teil des Projektes geworden sind. Also einfach nicht nur fotografieren, sondern selber begeistert sind, wenn sie irgendetwas entdecken. Mhm. Und das wird uns dann mitgeteilt per E-Mail oder indem uns besonders schöne Fotografien nochmal zusätzlich, zum Beispiel zu Vorträgen oder so, geschickt werden. Also auf dieser Ebene des Austausches, aber dann natürlich auch der persönlichen Begegnung. Wir haben regelmäßig Workshops mit im engeren Mitarbeiterinnen-Team, aber auch immer wieder mit Experten, die wir zusätzlich einladen und von denen wir alle dann, sowohl hier unser Team in Deutschland als auch die National Archives, profitieren, weil das Material so heterogen ist und auch die Materialität so herausfordernd, dass wir uns gemeinsam dann auch immer wieder Anregungen geben lassen und auch das prägt, glaube ich, so ein Team.
Sie machen Grundlagenforschung. Sie versuchen da auch soziale und historische Aspekte zu finden in diesen Schriften, zum Teil ja ganz einfacher Leute, die man bisher einfach zu wenig gesichtet hat. Aber wenn Sie jetzt jemand ganz naiv fragt, wofür lohnt es sich, Millionen an Geldern, an Forschungsgeldern reinzustecken in 4000 Kisten, wo man noch gar nicht so richtig weiß, was drin ist. Was würden Sie dem sagen?
Also das Besondere an dieser Überlieferung ist, glaube ich, die Unmittelbarkeit, wenn man sich diese Briefe vor Augen führt, die Erzählungen aus dem Alltag. Wir haben Briefe ungeöffnet in den Kuverts oder Briefe eingefaltet in andere Briefe. Geschichten über Sklaverei, die sehr bedrückend sind. Wir haben weiter Briefe, in denen der Trennungsschmerz thematisiert wird. Die Menschen äußern, dass sie Sorge haben, ob sie je wieder in ihre Heimat zurückkommen. Wie schwer es ist, eine neue Sprache zu lernen. Das heißt, es sind, glaube ich, Alltagserfahren, die uns heute nach so vielen Jahrhunderten gar nicht unbedingt so fremd sind, die uns die Geschichte über so eine persönliche Ebene, glaube ich, in ganz ungewöhnlicher und seltener Art und Weise sehr nahe bringen können.
Frau Freist, wenn man voraussichtlich den Rest seines Berufslebens mit vielen, vielen tausend uralten Schiffspapieren beschäftigt ist, ich könnte mir vorstellen, dass einem bisweilen das auch vorkommt wie eine Neverending Story, ein bisschen erschlagend. Gibt es einen konkreten Wunsch, ein konkretes Rätsel, das Sie noch lösen möchten oder dem Sie zumindest ein Mosaiksteinchen beifügen möchten?
Also dieses Material, das wir haben, das ist ja charakterisiert von diesen Momentaufnahmen. Wir kriegen häufig nur so einen kurzen Einblick in ein Leben. Und mich fasziniert nach wie vor die Geschichte dieser kleinen Kinder, die nach Frankreich zurückgeschickt wurden. Und ich glaube, ich würde sehr gerne herausfinden, ob die gut angekommen sind und ob die Eltern das auch erfahren haben. Das wäre ein Rätsel, das ich gerne lösen würde.
Vielleicht verbirgt sich die Lösung in einer der nächsten Kisten, die Sie noch öffnen und katalogisieren und entdecken werden. Herzlichen Dank. Und alles Gute und viele Papiere in gut lesbarem Zustand, das wünschen wir Ihnen. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Freist.
Ja, vielen Dank.
In der Lesart gleich besucht uns Michael Forecki, um von der tschechischen Literaturszene zu erzählen. Tschechien ist Gastland der Leipziger Buchmesse, die zum Ende der Woche das kulturelle Feld bestimmt.